Info im Gespräch.
Das Sommerinterview heute mit Michael Sommer, Gewerkschaftsboss und Robin Hood für die Rechte von Geringverdienern. Michael Sommer weiß, was es heißt, unten auf der gesellschaftlichen Leiter zu stehen. Als unehelicher Sohn einer Kriegswitwe geboren, wächst er in bescheidenen Verhältnissen auf und arbeitet sich von dort hoch in die Vorstandsetage des Deutschen Gewerkschaftsbundes. 2002 übernimmt er dort den Chefposten. Just in dem Moment, an dem Gerhard Schröder seine Agenda 2010 durchboxt. Derzeit bestimmt vor allem die Euro-Krise seine Agenda. In der Reihe Sommerinterviews ist Michael Sommer jetzt im Gespräch mit Marc Dugge.
Michael Sommer, der Bundestag hat beschlossen, dass der Steuerzahler möglicherweise mit Milliardensummen für Banken haftet in Spanien, die wegen spekulativen Geschäften in Schieflage geraten sind. Was fühlen Sie da?
Das ist eine ganz schwierige Situation. Ich glaube zum Schluss, dass der Beschluss richtig war, auch nach Gespräch mit meinen spanischen Kollegen. Nur wenn sie dann sagen, naja, wir haften im Zweifelsfall mit einer Bürgschaft von 29 Milliarden Euro für die Rettung spanischer Banken. Das ist so viel, wie wir für Bildung und Erziehung in diesem Land insgesamt ausgeben. Dann stellen sie sich natürlich die Frage, wo soll das alles hinführen? Die Frage hätte man allerdings eigentlich schon mal stellen müssen, als wir für die Rettung der deutschen Banken 2008, 2009 mit 480 Milliarden Euro in die Bürgschaft gegangen sind. Davon sind immerhin mittlerweile 30 Milliarden gezogen worden. Also es ist auch nicht so, als ob das kein Geld wäre. Nichtsdestotrotz mit Blick auf Spanien sagen mir meine Kollegen, in Spanien, mit denen ich sehr intensiv drüber geredet habe, sie sehen keine vernünftige Alternative dazu, weil Spanien sich in einer wirklichen Kreditklemme befindet. Deswegen sagen mir meine beiden spanischen Kollegen, wir müssen das Bankensystem stabilisieren, allerdings nicht zum Nulltarif, sondern gleichzeitig verbunden mit stärkerer Kontrolle dessen, was sie tun. Und dann wären wir wahrscheinlich auf dem richtigen Weg.
Diese gigantischen Summen, die da im Spiel sind, diese Milliardensummen, fällt Ihnen das schwer, das einem Metallarbeiter zu erklären, der jeden Cent zweimal umdrehen muss?
Das fällt mir schwer, mir das selber zu erklären. Und jemand, der seiner Gewerkschaft Monatsbeitrag von 30 Euro überweist, damit wir seine Interessen wahrnehmen, dem fällt es natürlich besonders schwer. Sie können auch niemandem erklären, warum Sie zum Beispiel sich hier streiten um die Finanzierung einer Pflegeversicherung oder warum Sie sich streiten darum, ob es öffentliche Anschubinvestitionen gibt oder ob man einen Kindergartenplatz kostenfrei bis zum dritten Lebensjahr garantiert oder wie auch immer, wenn Sie gleichzeitig diese Summen ausreichen. Und ich glaube auch, dass die Politik das nicht mehr erklären kann, zumal der Versuch zu sagen, wir geben jetzt Geld rein und damit ist das Problem gelöst, wird ja von den Leuten nicht mehr geglaubt. Wir geben ja seit 2008, 2009 permanent Geld in dieses System rein, ohne dass sie ein Ende sehen und ohne dass sie dieses Fass ohne Boden sozusagen bewältigen können. Und jetzt ist noch beschlossen worden, wir machen eine Bankenunion, wo sich die Banken direkt bedienen können, wozu uns meine Ökonomen mir sagen, teilweise auch für mich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Auch dazu gibt es keine vernünftige Alternative. Ich sage denen immer, Leute, es geht nur dann, wenn wir gleichzeitig so massive Kontrollen einsetzen, dass wir dieses System endlich in den Griff kriegen. Meines Erachtens geht es nur erst eine ganz harte Regulierung, die uns seit 2008 versprochen wurde und die bislang nicht gekommen ist. Das ist das, was ich auch kritisiere an der Politik dieser Bundesregierung. Und dann gibt es Geld und nicht umgekehrt. Momentan ist es so, wir geben Geld, 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 Geld und zwar in Billionenhöhe mittlerweile. Und diese Billionen werden sozusagen von den Banken danken genommen. Gleichzeitig müssen die Staaten 6, 7, 8% Zinsen bezahlen für das Geld, was sie ihnen vorher für 1,5% geschenkt haben, um dann zu sagen, herzlichen Dank, wir retten euch wieder. Und das ist eine Situation, die nicht geht und die Leute auch nicht begreifen und die Leute auch nicht begreifen wollen. Auf der anderen Seite haben wir ein Interesse daran, dass wir ein funktionierendes Bankensystem haben, weil es eine Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt eine internationale Handels- und Wirtschaftstätigkeit haben. Und da Deutschland ein Exportland ist, haben wir auch keine vernünftige Alternative zur Stabilisierung des Euros. Nur es kann nicht auf Dauer so gehen, dass wir den Euro immer stabilisieren, indem wir Geld reingeben und keine Sicherheiten dafür bekommen.
Welche Rolle spielen denn jetzt in dieser ganzen Debatte die Gewerkschaften? Wir sehen auch nochmal mit dem Blick auf Spanien, dass die Gewerkschaften dort richtig Druck machen. Es gab Massenproteste in Spanien in dieser Woche. Zehntausende sind auf die Straße gegangen nach einem Aufruf der Gewerkschaften. Hätten Sie das auch so gemacht als spanischer Gewerkschaftschef oder hätten Sie gesagt, Leute, wir müssen jetzt erstmal sparen, haltet den Ball flach?
Nein, ich glaube, die haben ja auch keine wirkliche Alternative. Es ist ja ein Unterschied, ob Sie jetzt die Mehrwertsteuer für die sozial Schwachen erhöhen, also für den direkten Konsumenten, oder ob Sie sagen, ich gehe zum Beispiel mal an die Finanzspekulation, an die Immobilienspekulation in Spanien ran, ich gehe mal an die Reichen ran, ich versuche, die Kapitalflucht zu beseitigen und ähnliches mehr. Und das ist genau der Punkt. Und das ist das, was die Spanier auch auf die Straße treibt, dass die sagen, wir wissen, dass es diesem Land nicht gut geht. Wir wissen, dass wir auch ein neues Tarifvertragssystem stabilisieren müssen. Wir wissen, dass wir im Zweifelsfall auch etwas machen müssen, um junge Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Die Hälfte der Menschen dort ist, der jungen Menschen ist dort arbeitslos. Aber das kann man nicht machen, indem man weiter die Reichen fördert und sozusagen die Schwachen benachteiligt. Und wenn ich in Spanien wäre, ich wäre der Erste, mit der auf der Straße wäre. Jetzt werden Sie natürlich die Frage stellen, warum sind Sie denn nicht in Deutschland auf der Straße? Die Frage kann ich Ihnen relativ einfach beantworten, weil natürlich die Situation in Deutschland noch eine andere ist. Dieses Land ist nach wie vor sozial stabil. Dieses Land ist ökonomisch stabil. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir eine ausgleichende Politik in der Krise 2008, 2009 hingekriegt haben. Dass wir sicherstellen konnten in der Krise, dass es keine Entlassung gibt, dass wir sicherstellen konnten, dass nicht die Arbeitnehmerrechte geschliffen wurden, dass wir sicherstellen konnten, dass die Menschen tatsächlich eine ökonomische Perspektive hatten. Eigentlich hat die Bundesregierung in Deutschland genau das Gegenteil dessen gemacht, was sie heute in Europa predigt. Sie hat Konjunktur stabilisiert, sie hat Arbeitnehmerrechte stabilisiert, sie hat die Mitbestimmung stabilisiert, sie hat mit uns gemeinsam eine Krisenpolitik betrieben. Das ist das Gegenteil dessen, was sie heute als Rezept für Südeuropa sozusagen propagiert.
Aber genau, und das war eine richtige Politik. Genau dieser Ansatz, diese Koordination zwischen Gewerkschaft, Regierung, Arbeitgeber, dieser berühmte Kanzlergipfel, den es damals 2008 gab, ja, wo ja auch solche Maßnahmen wie Kurzarbeit rausgekommen sind. Ist sowas exportfähig oder ist sowas ein ziemlich deutsches Modell, was in anderen Ländern nicht einfach übertragbar ist?
Also die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, ist, glaube ich, exportfähig. Übrigens, wie ich glaube mittlerweile auch, dass die Mitbestimmung exportfähig ist. Nicht die Maßnahmen, die wir selber ergriffen haben, also die Abwrackprämie ist nicht exportfähig. Aber was exportfähig ist, ist die Art und Weise, wie wir versucht haben, das Problem zu lösen. Das war damals eine Stimmung, ich sagte, charakterisiere das immer ein Stückchen so. Wir haben uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, Leute, wir lassen dieses Land nicht vor die Hunde gehen und jeder liefert bei seinen Beitrag. In der Endkonsequenz sind dann unsere Betriebsräte mit ihren Geschäftsleitungen zur örtlichen Sparkasse gegangen und haben den Zwischenkredit gesichert. Das ist das, was passiert ist. Wir haben Kurzarbeit gemacht, wir haben Arbeitszeitkonten aufgelöst. Auf der anderen Seite hat es massive Konjunkturprogramme gegeben, von denen deutsche Städte und Kommunen heute noch profitieren. Die kriegen immer leuchtende Augen, wenn sie mit denen über das Konjunkturprogramm 2 reden. Das waren alles wir damals, wenn Sie so wollen, an diesem berühmten dritten Advent im Kanzleramt, wo dieses ausgelöst wurde. Und das ist eine andere Form von Politik. Die kann man exportieren. Sie werden es kaum glauben, auch mit Blick auf die deutsche Innenpolitik, aber im Ausland, gerade in der Art und Weise, wie man eine Krise managt, hat nicht jetzt die Maßnahmen, sondern die Art und Weise, wie man es macht, hat die Bundeskanzlerin einen legendären Ruf. Und zwar, weil sie genau diesen tripartistischen Weg, also diesen gemeinsamen Weg zwischen Unternehmen, Regierung und Gewerkschaften propagiert hat und gemacht hat, hat die einen legendären Ruf draußen. Den versaut sie momentan mit der Privilegierung dieser Austeritätspolitik, so nach dem Motto, die Strukturreform zulasten der Arbeitnehmer müssen her. Das ist etwas, was ihr böse angekreidet wird, Klammer auf, völlig zu Recht, Klammer zu. Aber die Art und Weise, wie man Krisen bewältigt, gilt im Ausland nach wie vor als Exportmodell.
Als Exportmodell galt oder gilt für manche Länder offensichtlich auch die Agenda 2010. Gerhard Schröder reist durch die Welt, wird hoch bezahlt zu Vorträgen, wie es Deutschland geschafft hat, Sozialkosten zu sparen. Was denken Sie darüber? Was fühlen Sie da?
Ja, also erstmal fühle ich, dass eigentlich ein Ehrensold für einen Bundeskanzler ausreichen muss, um davon leben zu können. Aber wenn man dann noch zusätzliche Vorträge halten muss über falsche Politik, dann sollte man das tun. Man sollte nur nicht so tun, als ob diese falsche Politik eine richtige Politik wäre. Das sogenannte Beschäftigungswunder, was dann immer propagiert wird, da werden ja nie die sozialen Folgekosten genannt. Sie können natürlich die Arbeitskosten für Klein- und Mittelunternehmen dadurch deutlich absenken, was der damalige Bundeskanzler mit seiner Politik gemacht hat, indem der Staat die Zeile der Lohnzahlung übernimmt. Das ist ja das, was passiert. Es ist ja nichts anderes. Wir subventionieren ja Billiglöhne durch Hartz IV. Gleichzeitig hat natürlich dieser Bundeskanzler zu verantworten, dass wir mittlerweile rund ein Fünftel bis ein Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland im Billiglohnsektor arbeiten, von ihrer Hände Arbeit nicht leben können, dass wir eine Zahl von 1,5 Millionen Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeitern in diesem Land haben, zwischen 20 und 29, die in der Massenarbeitslosigkeit keine Ausbildung kriegten. Das ist die Kehrseite dessen.
Trotzdem, die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist sehr niedrig. Teilweise nähern wir uns der Vollbeschäftigung in einigen Bereichen. Würden Sie nicht im Nachhinein sagen, okay, da ist vielleicht auch einiges Richtiges, Wahres dran gewesen an dieser Reform?
Auch als Gewerkschafter, natürlich freue ich mich über niedrige Arbeitslosenzahlen. Und natürlich sind wir auch weit davon entfernt, die Welt schlecht zu reden, weil die Leute uns das auch nicht abnehmen würden. Aber ich kann noch nicht meinen Blick davor zumachen, dass in den Jahren 2000 bis 2010 in Deutschland massiv die Prekarisierung der Arbeit betrieben wurde, dass massiv viele Menschen keine Perspektive haben, dass massiv insbesondere Frauen im Dienstleistungssektor den Preis für den sogenannten Aufschwung bezahlen und dass wir eine unglaubliche Schere zwischen den Einkommen zum Beispiel im stationären Dienstleistungsbereich und im exportorientierten Industriebereich haben. All das ist eine Folge dieser Politik, von der ich nicht glaube, dass sie exportfähig oder exportwürdig wäre. Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, Sommer, bist du für Mindestlohn oder für Tarifautonomie, hätte ich gesagt, Mindestlohn ist des Teufels. Ich will die Tarifautonomie, wir sind stark genug. Wir haben heute die Situation in Deutschland, um Ihnen das mal ganz zugespitzt zu sagen, dass wir nur noch 45% von Beschäftigten in Deutschland haben, die unter den doppelten Schutz von Betriebsräten und Tarifvertragssystemen fallen. Das heißt, 55% haben diesen Schutz nicht. Und das heißt, wir haben eine Entrechtlichung und Entwürdigung von Arbeit auch in diesem Land erlebt, die ich nicht für exportfähig halte.
Also Agenda 2010 halten Sie nach wie vor für einen Fehler?
Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug mit dieser Agenda 2010 meinen Frieden nicht machen, weil sie wirklich eine falsche Politik, eine falsche Strukturreform war, weil sie letztendlich versucht hat, Arbeit zumindest für einen Teil der Menschen billig zu machen wie Dreck. Und damit werde ich mich nicht abfinden. Es gibt sicherlich immer wieder Notwendigkeiten, auch ein Arbeitsmarktsystem zu überlegen, auch zu überlegen, was man besser machen kann. Aber dieser Weg der Prekarisierung von Arbeit, das ist meines Erachtens der falsche Weg. Und dem muss sich ein Gewerkschafter in den Weg stellen. Und ich werde es auch weiter tun.
Hat Sie die Agenda damals überrascht? Sie waren gerade neuer DGB-Chef geworden. Schröder war an die Macht gekommen. Eigentlich ein Mann, wo man vermuten könnte, der ist sehr stark an den Arbeitnehmern dran. Und dann dieser Schwenk. Wie haben Sie das damals gesehen?
Ja, als Mittelding zwischen Verrat und belogen werden. Das war das, was da war. Auf der anderen Seite haben wir immer auch versucht, auch in der damaligen Zeit, ich auch, immer noch zu sehen, gibt es denn nicht noch positive Aspekte dessen in der Agenda 2010, die man doch würdigen muss, die dann dazu geführt hat, dass ich auch mit Rückblick auf die Zeit bei weitem nicht so klar und deutlich war wie heute, dass ich auch teilweise gewackelt habe, weil wir auch uns eigentlich auch nicht emotional damit abfinden konnten und wollten, dass eine Regierung, die wir eigentlich wollten und mit der wir große Hoffnung verbunden haben, dass diese Regierung letztendlich uns politisch in den Rücken fällt und eine sehr unternehmerorientierte Politik betreibt.
Klingt so, als hätten Sie Anfang der 2000er eine ziemlich frustrierende Zeit durchgemacht. Wurde es dann besser mit Merkel?
Ja, der Stil hat sich geändert. Bei Merkel müssen Sie eins sehen, die ist eine sehr rational agierende Politikerin. Sie ist jemand, der sein Gegenüber ernst nimmt, auch keine leeren Versprechen macht. Andererseits sollte man sich nicht täuschen. Die Bundeskanzlerin ist eine konservative Politikerin, die zwar weiß, mittlerweile sehr, sehr genau weiß, welchen Wert sozialer Ausgleich hat, und auch Übertreibungen auch in ihrer Koalition permanent verhindert und permanent beschneidet. Auf der anderen Seite, wenn Sie fragen, gibt es materielle Fortschritte im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Politik von Merkel, muss ich sagen, da bleibt eigentlich nicht viel übrig. Die haben eine wunderbare Art und Weise, sowohl Sie als auch Ihre Arbeitsministerin, eine Politik zu betreiben, eines »Wir tun so, als ob«. Man meint immer heute, die CDU wäre für den Mindestlohn. Sie tut dafür nichts. Man meint, die von der Leyen sei gegen den Missbrauch von Leiharbeit. Sie tut dagegen nichts. Man meint, sie seien dafür, die Frauenbeschäftigung zu fördern. Sie tun faktisch dagegen nichts, sondern lassen eine hessische CDU-Politikerin schalten und walten in Fragen der Frauenpolitik, dass es einen graust. Also ich fühle mich teilweise an Gesellschaftsbilder erinnert, die mir meine Mutter noch vermittelt hat, unter der die gelitten hat. Also von daher, das gibt so eine seltsame Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Ansehen dessen, was dort getan wird, und dem, was tatsächlich gemacht wird. Und da muss ich sagen, ist die Bundeskanzlerin, also wirklich eine Meisterin drin. Auf der anderen Seite will ich ausdrücklich sagen, das Klima Und das Vertrauensverhältnis zwischen ihr ist in Ordnung. Man sollte sich nur nicht Hoffnung darin machen, dass dieses Klima sofort zu positiven Veränderungen führt. Es gibt eine Art und Weise, eine deutliche Differenz zwischen dem, wie man miteinander agiert. Das ist vertrauenswürdig, das ist mit von gegenseitiger Achtung getragen. Das ist auch eine Offenheit in dem Gespräch, aber die materiellen Ergebnisse, woran wir letztendlich gemessen werden, die sind relativ dünn.
Bei Opel sollen 500 Führungskräfte gehen, liest man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sprechen Sie auch für die?
Natürlich sind wir auch der Vorteil des deutschen Gewerkschaftssystems mit sehr wenigen Gewerkschaften, aber sehr starken großen Gewerkschaften ist ja die, dass wir als Einheitsgewerkschaft nicht nur eine politische Einheitsgewerkschaft sind, sondern wir sind ja auch eine Einheitsgewerkschaft zwischen Hilfsarbeitern und Vorstandsmitgliedern, wenn man das mal in der Breite nimmt. Und natürlich reden wir auch und sprechen wir auch für Angestellte, für leitende Angestellte. Wir haben auch den Anspruch, sie zu vertreten, teilweise auch zusammen mit ihren berufsständischen Organisationen, die es gibt. Aber natürlich reden wir auch für die und versuchen auch deren Interessen wahrzunehmen. Opel ist deshalb so eine wirkliche Schwierigkeit, weil noch in meiner Sicht Opel unter seiner Rabenmutter leidet. Die hätten alle Chancen, wenn man sie sich wirklich international aufstellen lassen würde, wenn man ihnen auch die Zukunftschancen geben würde. Meines Erachtens hat Opel nur eine Chance, wenn man endlich aufhört, Opel permanent sozusagen unter Existenzdruck zu stellen, auch die Werke unter Existenzdruck zu stellen. Opel hat nach wie vor einen guten Ruf in Deutschland. Nur die amerikanische Rabenmutter ist mittlerweile wirklich dabei, diesen Ruf richtig kräftig zu versauen. Es gibt keine Automobilfirma auf der Welt, die ohne einen guten Exportmarkt auskommen kann. Dazu gehört auch Opel. Und wenn man ihnen diesen Export wesentlich beschneidet aus Interessen der Konzernmutter, dann ist das so, als ob man sie amputiert ins Wettrennen schicken würde.
Sowohl bei Opel wie auch bei Neckermann werden Entscheidungen in den USA getroffen, die sich dann hier in Deutschland auswirken. Fernab von jedem Abkommen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, fühlen Sie sich da eigentlich als Gewerkschaft machtlos?
Es ist eine ganz schwierige Situation. Wir können in Deutschland wirklich wesentlich besser handeln als zum Beispiel unsere Kollegen in den USA, wo sie auch auf eine sehr antigewerkschaftliche Stimmung stoßen. Das trifft jetzt nicht unbedingt auf General Motors zu, weil dort die Gewerkschaften durchaus noch eine einigermaßen starke Stellung haben. Auf den Bereich der Finanzindustrie, auf den Sie ansprechen, jetzt im Zusammenhang mit Neckermann, da gibt es faktisch überhaupt keinen Einfluss. Ich glaube auch, dass wir im Zuge der Globalisierung sehr ernsthaft darüber nachdenken sollten und nachdenken müssen, ob wir sowas, wie wir es in Deutschland erfolgreich praktizieren, Mitbestimmung, tatsächlich auch als Exportschlager betrachten und nicht als Wettbewerbshemmnis, was uns ja immer da gesagt wurde. Aber natürlich sind sie machtlos. Letztendlich geht es nach meiner Erfahrung auch in der internationalen Politik nur so, dass sie zwei Sachen gleichzeitig miteinander machen müssen. Sie müssen auf der einen Seite die nationalen Gewerkschaftsbewegungen so stark wie möglich machen und darauf aufbauen, können sie dann internationale Gewerkschaftspolitik betreiben. Es ist ein Irrglaube zu meinen, man könne das mit internationaler Gewerkschaftspolitik alleine bewältigen. Das geht nicht. Aber wenn sie eine starke Bewegung haben, national, die einen international entsprechenden Arm hat, dann wären wir handlungsfähig. Diese Situation haben wir heute nicht und folgerichtig erleben wir solche Unternehmensentscheidungen, die wir übrigens, deutsche Firmen, tausendfach in der Welt treffen und niemand kümmert sich drum. Wir merken es immer, wenn wir mal selber betroffen sind. Aber wie die Multis, auch deutsche Multis, sich international benehmen, das wäre eine eigene Sendung wert, aber die können wir ja dann nochmal machen.
Jetzt ist es ja so, dass hier in Berlin sehr viel genetworked werden muss. Auch Sie müssen das ja.
Das ist mein Job, ja.
Das ist Ihr Job. Sie sind mit damals Wirtschaftsminister Guttenberg gelegentlich mal Gassi gegangen mit Ihren Hunden. Mhm. Sie haben beide, glaube ich, deutsche Doggen, habe ich gelesen.
Ja, ihr habt eine, ich habe zwei. Ja.
Peter Altmaier bekocht auch seine politischen Gegner zu Hause. Sie kochen auch gern. Haben Sie spezielle Situationen, die Sie zum Networken nutzen? Laden Sie mal nach Hause ein oder wie läuft sowas?
Nein, also unser heimisches Gartentor ist tabu und ich habe persönliche Freunde, die dann zu uns kommen und so. Nein, was läuft ist, dass man sich trifft, dass man auch miteinander redet, dass man auch, ich sag mal, zum Telefonhörer greifen kann. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Das hat den großen Vorteil, dass mittlerweile ich viele Menschen kenne, die mich auch einschätzen können, dass es mittlerweile auch möglich ist, über eine lange Zeit von Kontakten wirklich jetzt zum Telefonhörer zu greifen und zum Beispiel beim Außenminister anzurufen und zu sagen, du, ich habe ein Problem mit einem Kollegen in Simbabwe, den die gerade in den Knast gebracht haben, kann man helfen, ja oder nein? Das ist natürlich ein Ergebnis dessen, dass man in bestimmten Situationen auch bereit ist, auf Menschen zuzugehen. Ich erinnere mich, dass das Verhältnis zwischen Westerwelle und mir ja nun wirklich zerrüttet war, muss man sozusagen. Und wir haben dann den Weg miteinander gefunden, miteinander mal Mittagessen zu gehen und dann miteinander zu reden. Und seitdem haben wir jetzt nicht ein freundschaftliches Verhältnis, aber doch eins, wo man wechselseitig sagen kann, wir vertrauen uns in den und den Fragen. Und in den Fragen wissen wir von vornherein, wir sind unterschiedlicher Auffassung. Das ist auch notwendig. Das heißt, es gibt schon eine Kombination von politischem Sein und ich sag mal auch der persönlichen Kontakten, die sie pflegen müssen. Das, glaube ich, mache ich mittlerweile relativ professionell in dem Sinne, dass ich dann auch mit meinem Gegenüber ehrlich umgehe. Ich habe zum Beispiel, um das mal zu sagen, auch zu manchem FDP-Politiker, wie zum Beispiel zu Herrn Brüderle, durchaus menschlich positiven Kontakt, was doch nicht heißt, dass wir sozusagen ein Kopf und ein Arsch sind, sondern dass wir schlicht und ergreifend miteinander reden können und dass wir wissen, woran wir sind und dass wir uns wechselseitig vertrauen können, auch in dem, was wir wissen, was wir nicht miteinander können.
Diese Nähe, die Sie zu Politikern pflegen müssen, auch um in Kontakt zu bleiben.
Auch wollen.
Steht die manchmal im Kontrast zu Ihrem sonstigen Auftreten, wenn Sie da auf der Bühne stehen, kämpferische Reden gegen Berlin halten müssen, gegen die Regierung? Fühlt man sich da manchmal so ein bisschen schizophren?
Nein, überhaupt nicht. Sie müssen das, was Sie auf der Bühne sagen, auch im Zweifelsfall im persönlichen Gespräch vertreten können. Deswegen bin ich da teilweise auch relativ vorsichtig mit dem, was ich mittlerweile sage. Ich pflege ja durchaus auch eine deutliche Sprache, aber ich versuche schon immer abzuwägen, ob das, was ich da jetzt sage, ob ich das auch morgen und übermorgen in einem persönlichen Gespräch mit einem Politiker sagen kann oder auch mit einem Wirtschaftsführer sagen kann. Ich bin ja auch im Aufsichtsrat und da müssen Sie auch mal im Zweifelsfall bei einer Tarifrunde auch mal auf die Straße mitgehen. Und dann,
Aufsichtsrat von der Telekom.
Ja. Und dann müssen Sie am nächsten Tag auch mit denen da im Aufsichtsrat agieren können. Das können Sie nicht mit doppelter Zunge. Ich kann nur jeden davor warnen, zu meinen, man könne mit doppelter Zunge sprechen.
Gab es mal so eine Situation, wo Sie in einer Rede was gesagt haben, was Sie nachher im persönlichen Gespräch bereut haben oder wo Sie nachher gedacht haben, ach Mist, hätte ich es doch nicht gesagt?
Ja, die Situation gab es sicherlich. Das sind so Sachen, die dann auch sehr persönlich sind, wo man dann auch sich fragt, hast du jetzt jemanden verletzt oder nicht? Ich glaube nur, man muss dann auch die Größe aufbringen, dann auf denjenigen zuzugehen. Ich habe das in der Situation, an die ich da gerade denke, über die ich allerdings dann wirklich nicht öffentlich reden will, auch getan. Das war mit Frank-Walter Steinmeier. Wir haben dann miteinander geredet, beide, und haben über wechselseitige Verletzungen geredet. Und seitdem ist unser Verhältnis, sagen wir mal, sauber. Das heißt nicht, dass wir jetzt immer einer Meinung sind, aber wir können uns wieder in die Augen gucken, wechselseitig. Ich glaube, das gehört auch mit dazu, ja.
Bis 2014 sind Sie noch DGB-Vorsitzender. Was wollen Sie noch erreichen?
Was ich erreichen will, ist, dass ich...
Ein Projekt, das noch Ihnen wichtig ist, was Sie auf jeden Fall durchbringen wollen?
Ja, also der Mindestlohn muss kommen. 8,50 Euro im Bundesgesetzblatt. Meinetwegen mit Kommission, ohne Kommission ist mir völlig egal. Aber 8,50 Euro als Einstieg, als Mindestlohn, der wird übrigens kommen. Nach der Bundestagswahl kriege ich den. Dann ist die FDP nicht mehr stark und dann wird möglicherweise, werden die Regierungskonstellationen in Berlin völlig andere sein. Muss man sehen. Aber das ist das, was ich erreichen will. Und das Zweite, was ich erreichen will und was ich, glaube ich, auch genauso sicher bin, erreichen werde, ist ein sehr konsolidierter und stabilisierter DGB als sozusagen der politische Arm der Gewerkschaftsbewegung. Dafür stehe ich und dann werde ich 2014 hoffentlich als zufriedener Rentner mich auf die Parkbank setzen.
Auf die Parkbank setzen?
Naja, ein bisschen international werde ich wahrscheinlich noch arbeiten, so, weil das auch so meine große, wenn man so will, Gewerkschaftsliebe ist, sozusagen die internationale Gewerkschaftsbewegung noch insgesamt voranzubringen und zu stabilisieren. Aber ich werde dann deutlich kürzer treten. Und einem können Sie sicher sein, ich werde dann nicht mit einer Silbe mehr über nationale Gewerkschaftspolitik reden. Ich werde auch auf keiner 1. Mai-Kundgebung mehr reden, sondern dort nur noch als normaler Teilnehmer sein. Das werde ich allerdings so lange tun, wie ich noch mit dem Rollstuhl dahin fahren kann.
Sagt DGB-Chef Michael Sommer im Gespräch mit HR Info. Das Interview als Podcast und weitere Informationen auf hrinforadio.de.